Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Künstler sind manchmal verrückt. Aber es geht auch umgekehrt. Psychisch Kranke können begnadete Künstler sein. Sogar wider Willen. Um so einen Fall geht es jetzt im Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Hallo zusammen. In der Sammlung Prinzhorn im Uniklinikum Heidelberg haben die Werke von Geisteskranken und solchen, die dazu erklärt wurden, ein Zuhause. Zum Beispiel Harald Bender, gestorben 2014, der dem Museum fast 200 Aktenordner mit Outsider-Art geschenkt hat. Massenhaft Diagramme, Modelle, Konstruktionen. Ein maßloser Versuch, die Welt zu ordnen und zwischen Aktendeckeln zu bannen. Die sind ab jetzt in der allerersten Dauerausstellung der Sammlung Prinzhorn zu sehen, als Teil von rund 120 anderen Werken aus psychiatrischem Kontext. Ich habe Thomas Röske, den Leiter der Sammlung, gefragt, wie verrückt war Harald Bender und wie würden Sie seine Kunst beschreiben?
Ich bin kein Psychiater und kann jetzt auch keine Diagnose vornehmen. Harald Bender war ein sehr eigensinniger Mensch, der sehr zurückgelebt hat in einer Einzimmerwohnung und diese fast vollständig gefüllt mit aufgehäuften, aufgeschichteten Aktenordnern, in denen er seine Forschungsresultate aufbewahrt hat. Ich habe ihn zweimal besucht und dabei auch mit ihm gesprochen. Es war nicht ganz leicht, mit ihm eine übliche Konversation zu führen, weil er sehr stark an technischen Details interessiert war und einen eigentlich zugetextet hat mit seinen Ideen über bestimmte Errungenschaften, Erkenntnisse und so weiter. Mhm. Er hat eigentlich immer nur anfangs auf Fragen reagiert und ist dann immer sehr schnell abgeschweift. Aber als ich dann sagte, all das hier ist eine tolle Installation, wir müssen das unbedingt in einer Ausstellung zeigen, sagte er plötzlich, was? Ausstellung? Das ist keine Kunst. Das sind Beweise, die gehören vor Gericht. Und tatsächlich hatte er vor dem Landesgericht Schöneberg, da gab es einen Richter, der seine Sachen gesammelt hat. Da hat er auch schon einiges deponiert. Also er war gar nicht davon ausgegangen, dass das, was er da geschaffen hat, ein Kunstwerk sei. Und das ist tatsächlich ein ganz spezifisches Merkmal dessen, was heute als Outsider-Art bezeichnet wird.
Also er selbst wähnte sich als Wissenschaftler, der ja alles Mögliche, alle möglichen Erkenntnisse zusammengetragen hat, eben in dieser unheimlich großen Sammlung. Das heißt aber, wissenschaftlich kann man das nicht ernst nehmen und daher vielleicht auch der, psychiatrische Kontext?
Naja, man würde heute vielleicht von künstlerischer Forschung sprechen. Es gibt ja tatsächlich diese Errichtung von Kunst seit einigen Jahren, in denen Künstler sich wissenschaftlicher Erkenntnismodelle und Verfahren bedienen, die aber auf sehr freie Weise umsetzen und dabei ihre Form von Kreativität auch mit einfließen lassen und zu sehr originellen und auch gesellschaftlich bedeutenden Erkenntnissen kommen können. Harald Bender hat sich vor allen Dingen eine Aufgabe verschrieben, nämlich, so hat er mir damals erklärt, der Verbindung zwischen dem Atom, für ihn Lichtenergie, und dem Eisprung. Im Grunde war er auf der Suche nach dem Ursprung des Menschen und vor allen Dingen auch nach seinem Ursprung, denn ihm war nicht ganz klar, woher er kam, welche Abstammung er war. Er hatte die Mutmaßung, dass er adlige Abstammung war und er wusste auch nicht genau, ob er ein Mann oder eine Frau sei. Und dafür hat er sich bemüht, in seinem Vokabular, das er entwickelt hat, alle möglichen oder ihm zugänglichen oder ihm einfallenden Wissenschaften mit einzubeziehen.
Und heraus kamen dann eben immer neue Diagramme, Grafiken, farbliche Schemen oder Bilder, die im Prinzip fast alle auf DIN A4-Seiten in einzelnen Plastikhüllen verpackt sind. Wie muss ich mir jetzt diese Installation vorstellen?
Ja, Sie müssen sich Leitsordner vorstellen, die geschichtet sind an den Wänden dieses Zimmers entlang, an drei Seiten, nur nicht an der Fensterseite, und zwar bis auf eine Höhe von ungefähr 2 Metern. Am Schluss gab es auch schon 2 Reihen voreinander, also das Zimmer wuchs so allmählich zu. Es gab hinter diesen Ordnern auch Wandmalereien, die aber fast ganz verdeckt waren. Und es gibt auch einige größere Arbeiten, also wir haben in der Sammlung auch ein Konvolut von DIN A1-Arbeiten, fast plakatartigen Verlautbarungen sozusagen seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse mit seinem Vokabular, die sehr interessante, abstrakte Arbeiten sind.
Mhm. Dieses Vokabular, können Sie da ein Beispiel geben?
Na, es besteht vor allen Dingen aus einer Folge von Zeichen, die aus geometrischen Formen zusammengesetzt sind. Also Kreise, Dreiecke, Quadrate, Sterne, die sich oftmals überlagern. und die eine Art von Abfolge von Zeichen bilden, die eine Art grafischer Schrift bilden. Dieses Vokabular hat er auch benutzt, um irgendwelche Dinge, die nur irgendwie in seinen Orbit kamen, also das vor allen Dingen auch, was in seinen Briefkasten kam, denn er hat ja sonst kaum Kontakte gehabt, sich anzueignen. Er hat damit diese offiziellen Dokumente auch überzogen und sie dann zum Teil seines Gesamtövres gemacht. Also im Grunde erinnert das natürlich schon auch an ein konzeptuelles Kunstwerk. Also es gibt oftmals solche frappierenden Ähnlichkeiten zwischen Werken, die der Outsider-Art zugeordnet werden und denen der Konzeptkunst. Und das Verbindende ist halt, dass jemand sein ganzes Leben einer Idee widmet und diese kreativ ausgestaltet.
Und in gewisser Weise natürlich dann auch ironisch, dass er sich selber gar nicht als Künstler sieht, aber am Ende dann ein großes Kunstwerk geschaffen hat, das man sich eben auch so anschauen kann. Vielleicht nochmal kurz zu seiner Biografie. Er war eher gelernter Elektriker, dann später Kunststudent in Berlin. Er wurde dann irgendwann obdachlos. Er ging auf Spurensuche seiner eigenen Familie, wollte adlig sein, nannte sich dann Adelhüt van Bender. Diese ganze Biografie, ja, so verrückt sie ist vielleicht auch eine Geschichte der Selbstermächtigung. Ermächtigung der Selbstschöpfung. Kann man das so sehen?
Ja, sicherlich. Darum geht es auch. Also Kunst dient hier tatsächlich einer Selbstermächtigung. Er hat sich übrigens auch den Titel Marquis of Kensington gegeben. Es gibt eine ganze Reihe von neuen Namen, die er sich zugelegt hat dabei, um seine Identität auch zu eruieren. Am Schluss ist er vermittels einer Erbschaft glücklicherweise finanziell so unabhängig geworden, dass er allein leben konnte. Es hat sich vor allen Dingen eine Nervenärztin und Psychoanalytikerin um ihn gekümmert und immer nach ihm gesehen, aber er hat selbstständig für sich gearbeitet und das Wesentliche, was er gemacht hat, ist tatsächlich in seiner Wohnung an diesem Projekt zu arbeiten und zwischendurch zum Copyshop zu gehen, weil einer der wesentlichen Schritte seines Arbeitsprozesses auch war, dass er bestimmte DIN A4 Zeichnungen dann kopiert hat und die dann wieder überarbeitet hat, durch Zufügen von weiteren Symbolen, durch Kolorierung und so weiter.
Und wenn ich mir jetzt diese Installation in der Sammlung Prinzhorn vorstelle, zusammen mit sehr vielen anderen Werken, die aber tatsächlich dann eben häufig auch von Psychiatriepatienten angefertigt wurden, wie fügt sich das zusammen?
Ja, wir haben eine Art Bücherwand, in der die ganzen Ordner stehen. Die sind leider für das Publikum nicht so einfach öffentlich zugänglich, aber wir haben einen Ordner komplett durchkopiert, was ja sozusagen auch seinem Verfahren entspricht. Und der ist sozusagen als eine Art Faksimile durchblätterbar, sodass man einen Eindruck bekommt von der Art der Kreativität und wie die Blätter aussehen. Und dann gibt es ein Beispiel auch für eine dieser großen Arbeiten auf DIN A1 zu sehen dabei. Wir sind selber noch dabei, das Œuvre zu erschließen. Diese 180 Ordner sind uns 2000 von dem Künstler selber geschenkt worden. Und leider sind wir, weil die Sammlung sehr groß ist und wir vor allen Dingen auch damit beschäftigt sind, immer noch den berühmten historischen Teil der Sammlung in den Griff zu bekommen, noch nicht sehr weit in der Erschließung dieser 180 Ordner.
Harald Bender und sein Werk zu sehen in der Sammlung Prinzhorn im Uniklinikum Heidelberg im Rahmen der ersten Dauerausstellung überhaupt dort. Das war der Leiter Thomas Röske. Im zweiten Kompressor-Podcast heute geht es um zwei TV-Cartoon-Ikonen, die ein Revival feiern. Beavis und Butthead. Unbedingt einschalten.